Herzlich willkommen. Alte bekannte Gesichter. Was hat sich verändert im neuen Jahr? Was ist grundsätzlich anders? Wahrscheinlich kommen und gehen immer noch ganz viele Dinge. Und hoffentlich gibt auch eines, was direkt erlebt wird. Was vollkommen unverändert. Absolut. Unteilbar, untrennbar, immer da ist. Und heute geht es noch wortwörtlicher um zum Glück, ins Glück, glücklich sein. Ich habe ein paar Stunden Autofahrt hinter mir und die ganze Zeit hat das Thema Glück, glücklich sein angeklopft. Und ich gebe euch heute, wer will, die Anleitung zum glücklich sein und auch die Anleitung zum unglücklich sein. Und ihr könnt euch dann entscheiden, für was von beiden ihr euch tatsächlich entscheidet. Und es wird ganz einfach. Wir machen es immer praktisch, direkt und einfach. Ich habe vor einigen Wochen eine Talkshow geschaut. Es war so tendenziell in einem dritten Programm. Und da war ein Glücksforscher. Und der wurde gefragt, wie können wir denn dauerhaft glücklich sein? Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was der Glücksforscher gesagt hat. Dauerhaft glücklich sein ist nicht möglich. Aber was wir anstreben sollten, ist zumindest Zufriedenheit. Und das können wir dauerhaft erlangen. Das war zumindest für mich ein trauriger Moment, weil wenn ein Glücksforscher, und wir haben ja diesen Expertenbias, also wenn das ein Forscher ist und ein Experte, dann allein, weil der diesen Titel hat, glauben wir dann tendenziell, so funktioniert auch unser Geist. Und wenn der schon sagt, es geht nicht dauerhaft, ja dann schade. Aber ich dachte es mir immer. Also dann ist das jetzt so. Und jetzt versuchen wir halt zufrieden zu sein. Ja, schade. Quod erat demonstrandum. Schauen wir mal, ob es nicht doch auch anders geht. Und ich habe vor ganz vielen Jahren im Hause Bertelsmann, speziell bei Arvato, einen Vortrag gehalten vor der gesamten Vertriebsführungsriege. Und damals ging es tatsächlich eigentlich um das Thema Vertrieb, Sales. Aber ich hatte Lust auf mehr. Und dann habe ich aus diesem Thema gemacht, was wünschen wir uns eigentlich wirklich? Warum machen wir das, was wir machen? Und da waren wir dann ruckzuck beim Glücklichsein. Und ich erinnere mich noch, ich habe damals nachgeforscht, das war vor ganz vielen Jahren, und habe alles, was damals an Studien, an schlauen Ergüssen zum Thema Glücklichsein und wie können wir glücklich werden, gab, zusammengetragen. Und das konnten wir tatsächlich, also so ganz normalen, rationalen, mentalen Verstandeskontext auf zwei Aspekte zurückführen. Wie die Wissenschaft meint, dass Glücklichsein entsteht. Und es waren zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass wir das Gefühl haben, in Wahrheit ist kein Gefühl, den Eindruck haben, wir könnten unser Leben selbst bestimmen. Und das zweite, was dazukommen muss, laut diesen Studien, dass wir ein soziales Umfeld haben, das uns behagt. Wenn beides zusammenkommt, sind wir glücklich. So. Das ist nicht die Art Glück, um die es hier geht. Das ist relatives Glück oder persönliches Glück, aber es ist vor allem abhängig von irgendetwas. Nämlich zum Beispiel meinem Eindruck, ich könne das Leben selbst bestimmen. Und der ein oder andere von euch war vielleicht mal krank. Ich war es ja gut 7 Jahre lang schwer und chronisch. Und wenn du krank bist und die Krankheit dich deutlich einschränkt, zum Beispiel in deinem Bewegungsradius oder weil da starke Schmerzen sind oder dauerhaft chronische Schmerzen, dann hast du nicht den Eindruck, du könntest dein Leben selbst bestimmen und hättest es in der Hand. Im Gegenteil. Also ist in diesem Glücksbegriff noch eine Bedingtheit. Also geht es nicht um diese Art Glück. Und auch das soziale Umfeld können wir in weiten Teilen selbst bestimmen. So der Eindruck. Aber in Wahrheit können wir überhaupt gar nichts bestimmen. Nichts. Gar nichts. Und deshalb fliehen wir vor dieser Ohnmacht, um die wir tatsächlich wissen und tun so, als könnten wir ganz viel beeinflussen. Und damit halten wir uns die ganze Zeit beschäftigt. Also zusammenfassend, ein Glücksforscher meinte unlängst in der Öffentlichkeit im Fernsehen, dauerhaftes Glück gibt es nicht. Ich bin anderer Meinung und sprechen wir drüber. Und Studien haben die damals zusammengetragen, haben vor viel, 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 vielen Jahren gesagt, zwei Aspekte müssen zusammenkommen und wenn die nicht zusammenkommen, Pech gehabt, nicht glücklich. Ich bezeichne all das, und die meisten von euch kennen mich aus Schweiz und kennen das schon, als das umständliche Leben, wo wir uns, unser Wohlsein und die Möglichkeit, glücklich zu sein, gar dauerhaft, abhängig erachten von den äußeren Umständen. Und damit ist es bedingt. Und damit kann es kommen und gehen. Es gibt aber tatsächlich das dauerhafte, permanente, direkte Erleben von Glück. In unserer Sprache benutze ich das Wort Seligkeit oder Glückseligkeit, im Englischen gern auch Bliss genannt. Und das gibt es. Das gibt es allein dadurch, dass du bist. Du kannst jetzt bezeugen, was ist deine Antwort auf die Frage, existierst du? Gibt es dich? Ja, brauchst nicht mal Gedanken dazu. Hier wird Existenz erfahren. Also gibt es dich. Und weil es dich gibt, gibt es das dauerhafte Glück, weil das ist, was du bist. Wenn du es noch nicht so erlebst, dann herzlich willkommen hier und heute im neuen Jahr, weil wir uns das noch viel praktischer, einfacher anschauen werden, als es bislang und gestern der Fall war. Und jetzt stelle ich mal die Frage, was ist denn der Grund, warum wir Glück, Glückseligkeit, dauerhaftes Glück, die Seligkeit nicht dauerhaft erleben? Mein Eindruck ist, Nummer eins, wir projizieren unseren bewussten oder unbewussten Wunsch, dauerhaft im Frieden, erfüllt oder glücklich zu sein, dauerhaft projizieren wir auf vergängliche Dinge. Wir alle leben unbewusst ein Wenn-Dann-Leben. Wenn ich heute rechtzeitig am Bildschirm sitze und nicht zu spät komme, dann kann ich mich entspannen. Aber wenn es doch länger dauert, was nicht eingeplant war, dann bin ich gestresst. Ja, wenn, dann. Abhängig von Bedingungen. Unglücklich. Oder sobald ich dann erstmal was weiß ich, gilt jetzt nicht für mich, aber Beispiele. Wenn meine Selbstständigkeit erst einmal so läuft, dass ich davon leben kann, dann bin ich glücklich. Wenn mein Partner endlich einmal morgens Zähne putzt und nicht mehr aus dem Mund so riecht, dann kann es weitergehen. Wenn ich endlich mal ein Haustier habe, dann fühle ich mich zu Hause wohl. Was haben wir noch? Oh ja, natürlich der Klassiker. Wenn ich dann endlich erwacht bin, dann wird's mir auch zuteil, dieses dauerhafte Glück. Ja. Ja, und das ist halt nicht bloß der Anfang vom nicht dauerhaft glücklich sein, sondern schon mittendrin im nicht so wirklich dauerhaft glücklich sein können. Warum? Weil alles, was bedingt ist, halt nie unbedingt sein wird. Und vor allem dein Haustier wird nicht ewig sein. Das ist auch vergänglich, so leid es mir tut. So wird dauerhaftes, permanentes Glück, Glückseligkeit nicht erfahrbar sein. Deine Selbstständigkeit, die mag einige Jahre richtig gut laufen. Vielleicht aber dann nicht mehr. Und jetzt kommt mir ein Bibelzitat, ich krieg's grob hin. Es geht auch eher ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel auffährt. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt das Himmelreich, hier, jetzt, auf Erden, dann geht also eher ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass wir glückselig sind durch unseren Reichtum. Also ein Grund, warum wir nicht dauerhaft die Seligkeit erfahren, weil wir bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, unsere Hoffnung auf dauerhafte Erfüllung, auf Frieden, auf Glücklichsein, auf Vergängliches projizieren. Und deshalb ist schon mal mein Rat, lass es und sorge dafür, dass das, was du tust, dir einfach Freude bereitet. Klar, wir müssen ab und zu Dinge tun, die auch mal nicht so freudvoll sind. Mei. Aber davon zu erwarten, dass es dauerhaft etwas uns gibt, was an sich schon mal vergänglich ist, klappt nicht. Also Haken dahinter, Anleitung zum Unglücklichsein, Punkt 1 von 3, weg mit, streichen. Was ist der zweite Grund? Wir wollen uns wohlfühlen. Ja. Es ist ein menschliches, natürliches Bestreben. Wir wollen uns wohlfühlen. Aber wenn das diese Hauptausrichtung ist, dann schließen wir das, was wir als nicht Teil von Wohlfühlen erachten, aus. Und jetzt sind wir schon wieder ein jemand, der dem Leben sagt, du nicht, du ja. Und mit unserer vermeintlichen kosmischen Schere, die es natürlich nicht gibt, schneiden wir jetzt aus der Einheit das raus, was uns nicht taugt, ist aber trotzdem da. Und jetzt entsteht die Trennung, die vermeintliche. Und es ist ganz einfach. Entweder sagen wir, dein Wille geschieht, oder wir sagen, mein Wille geschehe. Dann können wir auch noch manifestieren, Bücher dazu lesen, Seminare besuchen und sagen, ich weiß es besser als das Leben selbst. Ich weiß es besser als der liebe Gott. Und das ist nicht nur Hybris, sondern das führt halt direkt ins Leiden. Ist an sich schon Leid. Also der zweite Ansatz, unglücklich zu sein, ist auch ganz einfach. Wir wollen nur noch die angenehmen Gefühle fühlen. Und letzten Endes ist es dasselbe wie der erste Grund oder der erste Teil, wie wir unglücklich sein können. Weil wir jetzt die ganze Zeit am Machen sind. Wir wollen die Umstände, die äußeren, derart verändern, dass die inneren Umstände, Gefühle nach unserem Wunsch sind. Ja, und dann regnet's. Ah, blöd. Oder dann ist halt, was ist jetzt, Montag? Dann ist wieder Montag. Ich muss arbeiten, obwohl der Feiertag und alle anderen können auch schlafen. Wird also auch nichts. Und der Hauptgrund, der eine wahre tatsächliche, der alles andere mit einschließt. Wir leben alle in einer Identitätskrise. Und zwar dauerhaft. Es sei denn, da ist das direkte Erleben der Wahrheit. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir glauben, wir seien das da oder wir seien irgendwo hier oder da drin. Und selbst wenn wir es wissen als Erinnerung, weil wir schon mal die vergängliche Erfahrung unserer wahren Natur hatten, wenn es jetzt, hier und jetzt, nicht direkt erfahren wird, ist einfach nur Wissen. Und damit gilt im Moment scheinbar für dich etwas anderes. Und wenn wir glauben, es gäbe uns als einzelnes Wesen getrennt, dann können wir gar nicht dauerhaft glücklich sein, weil dann immer das eine vermeintlich fehlt. Und wir tun jetzt ganz viel, um diesen bewussten oder unbewussten Mangel irgendwie auszugleichen. Aber kein Ding, kein weltliches Etwas kann dir geben, wonach du jetzt suchst. Und das Dramatische für diesen Menschen, der sucht, ist, dass wohin er sich auch wendet, er es nie findet, weil es schon ist, bevor die Suche beginnt. Aber dort, wo wir uns hinwenden, entweder ins Mentale, Vorstellungen, spirituelle Konzepte, was es auch sei, Zukunft oder einfach generell das Außen, Auto, Karriere, Katze, Hund, Maus, all das kann es nie bringen. Und deshalb wenden wir uns dann früher oder später der Spiritualität zu. Und zumindest hier habe ich die gleichen Prinzipien angewandt wie im Materiellen. Wie viele Meditationsstunden, wie viele Retreats, wie viele Lehrer, Gurus, Schamanen, Ausbildungen, über 2000 Bücher gelesen. All das ist es auch nicht. Wie können wir also selig sein, glücklich sein, glückselig sein, dauerhaft? Indem wir uns erkennen. Erkenne dich selbst. Und es erscheint heutzutage so einfach, weil es dafür nichts braucht im Sinne von zusätzlich, weder Wissen noch spirituelle Praxis noch Lehrer. Klar, kann alles ein Spiegel sein, sodass sich das eine selbst in dir als du erkennt. Aber es braucht auch nichts im Sinne von, es muss noch was weggenommen werden. Zum Beispiel, was weiß ich, meine Charaktereigenschaft XY. Oder der Streit mit der Person, zum Beispiel, was weiß ich, meinem Vater, der mich immer noch belastet, wenn ich das befriedet habe, dann mag es passieren. Na, all das nicht. Es ist schon alles. Und das, was du tun kannst, ist das Unterlassen jeglichen Tuns. Deine wahre Natur, wenn direkt erlebt, wird erlebt als reine, pure Glückseligkeit. Und ja, bei manchen ist es subtiler im Erleben. Da ist es vielleicht mehr die Erfüllung oder die Freiheit oder die Liebe. Aber letzten Endes ist es dasselbe. Und das ist, was du bist. Was musst du dafür tun, um es zu werden? Nichts. Du bist es. Aber dieses Nichts ist ein vollkommenes Innehalten. Hier und jetzt. Komme so absolut, so vollkommen, bar jeder Beschreibung, zum Stillstand. Und vor allem, oder im Grunde nur innerlich, sei, verweile, ruhe, gewahre und sei innerlich regungslos. Das ist das, worauf die Bibel verweist mit sei still und wisse, ich bin Gott. Aber da ist kein von dir getrenntes Wesen, geschweige denn auf einer Wolke mit einem weißen Rauschebart, whatever. Gott ist nur ein anderes Wort für Wahrheit, für die Quelle, die Unendlichkeit, und das direkte Erleben ist glückseliges Sein. Und was sind jetzt innere Bewegungen? Was ist nicht inneres Stillsein? Was ist inneres Tun? Irgendetwas weghaben wollen, was scheinbar zu viel erscheint, oder irgendetwas haben wollen, was scheinbar fehlt. So einfach. Das ist alles. Und ich habe gestern das Beispiel gebracht, kalte Hände. Ich war bei einem guten Freund mit anderen Freunden, haben den gestrigen Abend und die Nacht gefeiert. Und er hat die Heizung angemacht, aber offensichtlich nicht so früh, dass es dann warm war, als ich mit euch da saß. Und an der Körperempfindung, Kälte, ist zunächst nichts Problematisches. Waren, wenn ich mich recht entsinne, hauptsächlich die Hände eiskalt und haben leicht gefroren. Aber wenn wir jetzt in die Geschichte gehen und dem Kommentator, also dem Gedanken, darüber unbewusst folgen, dann ist die Chance groß, dass dann Gefühl ausgelöst wird. Und wenn wir das nicht fühlen wollen, sind wir unglücklich. So einfach. Aber wenn wir Ja zum Leben sagen, bevor es geschieht, das ist Liebe. Das ist Hingabe. Und wenn wir dann unbewegt und still bleiben, also innerlich regungslos, dann sind wir hingegeben. Und wenn wir da verweilen, darin ruhen als das, dann wird ruckzuck erfahren, Leben und du sind keine zwei, dasselbe. Und zum Glücklichsein braucht es nichts zusätzlich. Du brauchst nicht das nächste Wissen, die letzte Übersetzung eines uralten Sanskrit-Satzes. Du musst auch nicht in der Lage sein, 2 Stunden am Stück mit No Mind meditativ da sitzen zu können. All das sind alles nur Konzepte, Vorstellungen. Glücklich sein, das, was du bist, ist bereits, bevor die Vorstellung davon erscheint. Wenden wir also uns nicht mehr nach außen oder in Anführungszeichen ins Mentale, sondern wenden wir uns einfach nach innen. Denn das Himmelreich ist da, wo du bist, inwendig in dir. Und wo genau? Es ist kein lokalisierbarer Ort, aber wenn wir es als phänomenale Erscheinungen versuchen zu beschreiben, dann ist es jenseits hinter oder unter den Gefühlen. Und machen wir es auch wieder ganz praktisch. Geh mal davon aus, es passiert etwas, was du als unangenehm erachtest. Zum Beispiel Jahreswechsel. Oder einen dummen Spruch von mir. Also dumm ist erst durch deine Bewertung oder meine, aber da wird jetzt irgendwas gesagt und es ärgert dich. Gut. Das reine Hören dieses Satzes ist unproblematisch. Jetzt kommt aber vielleicht ein Gedanke dazu. Und der Gedanke mag wertend, bewertend, kritisch urteilend sein. Zum Beispiel, kann man doch nicht sagen. Und vielleicht, wenn dieser Gedanke geglaubt wird, dann ist er mit einem Gefühl verbunden. Dann ist es einfach plakativ Ärger. Und jetzt schauen wir uns das mal ganz im Detail an. Ist das, was gesagt wird, an sich problematisch? Nein. Die Bewertung, also deine Gedanken, die du hinzugibst, sind die das eigentliche Problem? Auch noch nicht. Sind die unbewussten Gedanken, denen du Glauben schenkst, die dann vielleicht ein unangenehmes Gefühl, wir haben es gerade exemplarisch mit Ärger bezeichnet, sind diese Gefühle das eigentliche Problem, was du hast? Auch nicht. Das einzige Problem, wenn du eines hast, jemals, ist, dass du Nein zu dem Gefühl sagst, was in diesem Beispiel, im Außen passiert etwas, darüber passiert ein innerer Kommentar, Gedanken, die lösen gegebenenfalls unangenehme Gefühle aus, all das ist noch nicht problematisch, problematisch ist es erst und dann aber absolut, wenn du Nein sagst zu diesem Gefühl, ich will das jetzt nicht fühlen. Wo setzt man dann also an? Bei den äußeren Umständen. Mich mundtot machen, mich darauf hinweisen, das kann man doch nicht sagen hier. Ist aufwendig und klappt vielleicht auch nicht, weil hier vielleicht Eigensinn, Irrsinn, Starrsinn, Blödsinn ist, Dickkopf. Und es bringt eh nichts. Mit dem Wetter zu kämpfen, da steht vorher fest, wer verliert. Und mit dem Wetter kämpfen heißt mit dem Leben kämpfen. Und egal, ob das jetzt Wetter ist oder ich. Also die äußeren Umstände verändern zu wollen, ist das, was wir gemeinhin machen, habe ich einleitend ja darauf hingewiesen, ist das umständliche Leben, die äußeren Umstände so zu verändern wollen, dass die inneren Umstände gut sind. Das ist Sisyphus-Arbeit. Unendlich viel zu tun, ist anstrengend, passiert in der Zeit, dauert lang, wir brauchen Glück, dass es klappt und wenn es doch mal klappt, ist es doch vergänglich. Und meistens haben wir auch noch Angst, dass wir es wieder verlieren und sind schon wieder unentspannt, werden wir eigentlich das haben, was wir wollen, können wir gleich lassen. Könnten wir noch an den Gedanken ansetzen? Da sind wir ruckzuck bei der Persönlichkeitsentwicklung, beim positiven Denken. Machen wir auch einen Haken dahinter, sind wir mittlerweile so weit, dass wir wissen, das ist endlich und führt nie dauerhaft wirklich zum Frieden, zum Glück. Können wir noch an unseren Gefühlen ansetzen? Gefühlsmanagement, kannst du viele Kurse belegen? Hilft bestimmt. Dann ist das Ego beschwichtigt, befriedet, ist dann vielleicht ein weniger jähzorniges, weniger aufbrausendes Ego. Oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber hier ist ja das Angebot der Persönlichkeitsabwicklung. Der Transzendenz. Und deshalb verändere nicht deine Gefühle. Das wäre auch wieder machen und tun. Und Nein zum Leben sagen. Verändere einfach deine Beziehung zu deinen Gefühlen. Versuch's mal mit Liebe. Und dann mag da zum Beispiel Ärger sein oder Trauer oder Hass. Und dann wird Trauer, Ärger und Hass in Liebe erfahren, nicht angenehm sein als direktes Erleben. Aber es ist nicht mehr problematisch. Liebe heißt ja nichts anderes, als Ja zu sagen, zu bezeugen zu dem, was ist. Das heißt nicht, ich muss das jetzt toll finden. Nein, es ist die Annahme, das Einverstandensein, nichts damit, nichts dagegen zu tun. Und deshalb mein ganz praktischer, einfacher Rat wie immer. Das Beste, was du tun kannst, ist dir selbst wohlwollend, liebevoll, zugewandt zu sein und zu bleiben. Gerade dann, wenn der emotionale Sturm in dir tobt. mit Gefühlen zu kämpfen, ist ein Kampf, den du nie gewinnst. Aber wenn ein Gefühl, ein als unangenehm, meistens sagen wir sogar negativ, empfundenes Gefühl da ist, dann ist der automatische Reflex, meistens sogar vom Organismus selbst, braucht es gar nicht mal, wie soll ich sagen, den vermeintlichen jemand, und wollen wir nicht fühlen. Relativ gesprochen können wir das üben, diesem Reflex, wenn wir bemerken, ah, will ich jetzt nicht, was entgegenzusetzen, nämlich das vollkommene Innehalten, was kein Tun ist. Aber weil wir so auf Tun und Machen und Verändern und Kontrollieren und so haben wollen, geeicht, programmiert und konditioniert sind, ist das Nichtstun vermeintlich schwierig. Dabei ist es nur das Unterlassen, das Einstellen jeglichen Tuns. Und stell dir einfach mal vor, wie es sein könnte, wenn da ein unangenehmes Gefühl hochkommt und im Gegensatz zu bisher, was damit oder dagegen zu tun, darf es einfach mal sein. In dem Moment, wo der Kampf aufhört und tatsächlich bekämpfst du dich selbst, das Leben an sich, in dem Moment, wo der Kampf aufhört, ist der Frieden schon da. So einfach ist es. Weil wir das aber nie gelernt haben. Und fast alle von euch waren ja schon bei mir auch persönlich. Ich nenne es ja das betreute Fühlen liebevoll. Gibt es dann eigentlich eine Anleitung, wie das reine Fühlen ohne parallelen mentalen Prozess, also das reine Durchfühlen eines Gefühls ohne parallele Geschichte geht? Im Grunde ist es das Einfachste überhaupt, weil es ein Nichtstun ist. Ein Einverstandensein. Und ein Gefühl will ja wirklich nur gefühlt werden. Und dann hat es quasi sein Soll erfüllt. Und ein Gefühl ist nur Energie. Energie ist in Bewegung. Und wenn wir da nichts dagegen setzen, es nicht deckeln, weghaben wollen oder unterdrücken, ja, dann geht's einfach durch. Ohne parallelen mentalen Prozess. Es kann so einfach sein. Das Einzige, was es braucht, ist wirklich der tiefe Wunsch, frei sein zu wollen. Der tiefe Wunsch, deine wahre Natur zu erfahren. Oder der tiefe Wunsch, wirklich Seligkeit zu erfahren. Und dann braucht es noch etwas Mut. Oder wir können es auch nennen, die Bereitschaft, dem zu begegnen, wie das Leben sich gerade Form nimmt, wie es sich ausdrückt. Und da geht es nicht um das vermeintliche Außen. Es geht auch nicht um die konditionierten Bewertungen in Form von Gedanken über das vermeintliche Außen. Und es geht auch nicht um emotionales Management. Wie gehe ich mit mir, meinen Gefühlen besser um? Geh gar nicht mit ihnen um. Sei einverstanden mit dem, wie sich Leben gerade spielt, in Form eines Gefühls, was bisher nicht sein sollte. Für den Verstand ist es viel zu einfach. Meistens. Verändere also nicht deine Gefühle. Verändere einfach mal deine Beziehung zu deinen Gefühlen. Und das ist so einfach und praktisch. Praktizierte Selbstliebe. Und je weniger du etwas gegen das Hier und Jetzt hast, in Form, und das ist letzten Endes, deshalb der Verweis die ganze Zeit, immer nur ein Gefühl. Je weniger du gegen das Hier und Jetzt hast, desto mehr wirst du zum Hier und Jetzt. Und das ist natürlich relativ hoch zwei, was da gerade zum Ausdruck kommt, weil es ist wie schwanger. Du kannst nicht 38,5% schwanger sein, zumindest meinem Verständnis nach. Und deshalb kannst du nicht mehr das Hier und Jetzt sein oder weniger, du bist es eh schon. Aber das Empfinden, das subjektive Meinen, Erfahren wird immer mehr weit frei. Und wir erleben uns dann als immer präsenter. Und wenn wir dann darin ruhen, verweilen, eben nicht in den nächsten Gedanken abdriften, dann sind wir hier. Jetzt hier. Entspannt, zum Beispiel auch mit der Unruhe. Entspannt mit dem Ärger. Und wenn wir es eben nicht mehr anders haben wollen, dann wird diese Qualität des einen ewigen Beständigen, was sich erfahrbar macht als Glückseligkeit, immer da sein. Und dann wird erfahren, dass alles andere darin darauf kommt und geht. Aber das, was kommt und geht, Haustier, Urlaub, Karriere, Partner, Gesundheit, Sonnenschein, Wohlstand, Cannabis, was haben wir noch so? Handy, Apps, nichts von Dauer. Im besten Leidensfalle, kurze Ablenkung vom intensiven, unangenehmen Gefühl und schwupps, mein Handy wieder weg, ist das blöde Gefühl doch wieder da. Oh, Meditation habe ich vergessen. Oder jede Form des spirituellen Praxis. Wenn da ein Um-Zu enthalten ist, ich mache das, um endlich Frieden zu finden, dann ist es halt noch die Suche. Dann ist es halt noch die Verwechslung. Die Identifikation, wo ein jemand sagt, mir fehlt was oder etwas ist zu viel und ich möchte was damit oder dagegen tun. Halte vollkommen inne. Komm so absolut und total zum Stillstand. Und da geht es nicht um die Dauer, sondern es geht quasi um die Qualität oder man könnte auch sagen, die Tiefe. Und es kann in Zeit gemessen weniger als ein Augenblick sein. Und dann erkennt niemand sich, dann ist die direkte Erfahrung da und ja, dann braucht es halt nichts mehr. Die Fülle ist absolut voll und erfüllt. Die Liebe hat schon alles bezeugt und angenommen, bevor sich jemand noch dafür entscheidet. Und die Ewigkeit ist absolut grenzenlos. Und es ist alles darin enthalten. Selbst der sich bislang noch als jemand ähnende Mensch, danke, das waren Sie gleich. Und in der Liebe ist der Hass enthalten, weil die Liebe, auf die hier verwiesen wird, nicht die vermeintlich duale ist, die ein Gegenteil hat, auch nicht die persönliche oder relative Liebe. Und weil in Liebe alles enthalten ist, weil also Liebe alles ausschließt, weil Liebe also alles einschließt, absolut nichts ausschließt, schließt die Liebe, das Absolute, die Unendlichkeit, das Leben selbst, auch den Hass nicht aus. Oder die Angst. Alles ist enthalten in Liebe, wenn du es nicht ausschließt. Und ich möchte es wirklich nochmal ganz einfach runterbrechen, bevor ich dann zu dir komme, beziehungsweise zu der Frage. Es ist nie das vermeintliche Außen, was das eigentliche Problem darstellt. Auch nicht die Gedanken, auch nicht die unangenehmen Gefühle. Es ist immer nur das Nein zu dem Hier und Jetzt, was sich ausdrückt als Nein zu einem gewissen Gefühl. Und wenn wir es dann nicht ganz fühlen wollen, dann mentalisieren wir, rationalisieren wir, gehen in den Kopf und jetzt sind wir halt nicht mehr vollkommen hier und jetzt. Und wenn wir dann uns verlieren in den Gedanken, wie es sein sollte, warum hat er und morgen mache ich und aber sobald und wenn dann, so werden wir nicht glücklich sein. Hör also auf zu streben, zu suchen. Lass es dir nicht mehr um Werden und Haben gehen, sondern nur noch um Sein, so sein, einfach so sein, wie leben, wie du ohnehin gerade bist. Habe nichts mehr gegen dich in Form eines Gefühls. Weil wenn du Freude hast, ja, dann brauchen wir nicht drüber reden, ob du was mit dem Gefühl machst oder gegen hast. Vielleicht kommt dann der Gedanke dazu, oh, aber wenn es geht, und zack, ist schon wieder Angst. Aber dann ist es nicht mehr Freude. Wir reden hier natürlich immer nur von Situationen und irgendwas ist ja immer, wo wir uns eben nicht dauerhaft selig fühlen. Aber das ist, ich mag das Wort Geburtsrecht nicht, lese ich aber allenthalben gerade in Social Media. Das ist dein Geburtsrecht, deine Sau. Da gäbe es ja jemanden, der ein Recht hat. Das ist, was du bist. Und das macht sich genau als das erfahrbar. Es sei denn, du sagst halt noch zu irgendwas Nein und versuchst künstlich irgendwas auszuschließen. Das lasse. Sei innerlich regungslos, still, Ruhe, als Frieden, im Hier und Jetzt. Und eben nicht als relativer persönlicher Frieden, solange die Umstände gut sind, sondern absolut und grundsätzlich. Es ist einfach. Nicht leicht, immer, aber einfach. Und wer mir das nicht glaubt, bitte gerne Fragen stellen. Ich bin für euch hier. Svante, jetzt hast du mich darauf hingewiesen, dass es eine Frage gibt. Sehr gerne.
Narasimha schreibt, Hi Tim, wie kann ich mir selbst gegenüber wohlwollend und liebevoll bleiben, wenn die Muster stark gegensätzlich wirken? Danke.
Ja, wie schön, so klar diese Frage. Weißt du, wenn du dir der Muster gewahr bist, und das können natürlich körperliche Reaktionsmuster sein, mentale Muster, emotionale Muster, dann gibt es auch etwas, das ist kein etwas, aber was sich all dessen gewahr ist. Und das machen wir gerne alle als praktisches Experiment jetzt gemeinsam. Bitte suche du dir, der diese Worte gerade hört, eine Sache aus, idealerweise, weil es dann leichter zu erfahren ist, körperlich, kann aber auch emotional sein, von dem du sagst, das ist gerade unangenehm. Was weiß ich, eine körperliche Unruhe, ein Schmerz, ein Pochen, was es auch sei. Wenn du gerade nichts hast, dann zwick dich mal, dann tut's kurz weh. Ein Nutzelernzweck. Und jetzt sei dir mal dessen gewahr. Richte mal deine gesamte Aufmerksamkeit darauf, inneres Empfinden oder Körperstelle, was es auch sei. Und ich mache es jetzt mal an meinem Beispiel. Da ist ganz leicht Rücken, aber nur ganz leicht. Aber es reicht. Ein bisschen Rücken. Ich glaube, das ist von Horst Schlemmer. Also alle, die den Ausdruck nicht kennen, ganz leichter, subtiler Schmerz im unteren Rücken, so gefühlter L3 Lendenwirbel. Was ist es bei dir? Und jetzt richte einfach mal deine Aufmerksamkeit da drauf. Und ihr habt den Namen des Fragestellenden nicht mehr parat, aber du, lieber Fragesteller, ich bin ganz in der Beantwortung deiner Frage. Wir machen das gleich praktisch für uns alle. Und jetzt ist deine Aufmerksamkeit, ich mache es an meinem Beispiel jetzt einfach mal, bei diesem leichten Rückenschmerz. Und allein die Tatsache, dass du dir dieses Phänomens bewusst bist, gewahr bist, bedeutet, dass da zwei Aspekte gleichzeitig da sind. Das eine ist das Objekt, was im Gewahrsein auftaucht. Für diejenigen, die das Wort Gewahrsein von euch noch schwierig ist, kannst du auch, wenn du es hörst, zunächst einmal als Wahrnehmung der Einfachheit halber ersetzen. Also das eine ist das Objekt deiner Wahrnehmung, das Objekt des Gewahrseins. Und das andere muss auch da sein, sonst hättest du das Objekt deines Gewahrseins gar nicht im Gewahrsein. Und das andere ist Gewahrsein selbst. Machen wir es noch einfacher. Wann immer du dir etwas gewahr bist, ist dann nicht nur das Objekt des Gewahrseins, sondern Gewahrsein selbst. Ist logisch, oder? Können wir direkt erforschen, ist einfach. Und jetzt ist die Frage, wer von beiden bist du? Bist du das, was auftaucht in Gewahrsein? Oder bist du Gewahrsein? Also die Wahrheit ist beides, aber um es jetzt einfach zu machen, Gewahrsein, du bist nicht Rückenschmerz. Und jetzt Frage, das, was sich des Rückenschmerzes gewahr ist, tut das auch weh? Oder wenn es bei dir eine gewisse Unruhe ist, als Beispiel, das, was sich der Unruhe gewahr ist, ist das auch unruhig? Erforsche, gewahre, spür hin. Das, was ich des Phänomens gewahr ist, Gewahrsein an sich, hat das auch diese Eigenschaft des Phänomens? Angenommen, wie gesagt, Unruhe. Das, was ich der Unruhe gewahr ist, Gewahrsein selbst, ist das auch unruhig? Und die direkte Erfahrung ist natürlich nicht. Und zur Frage, wie kann ich liebevoll, mir wohlwollend zugewandt sein? Gerade auch wenn Muster auftauchen, indem du als Gewahrsein, deine wahre Natur, vollkommen transparent, leer, ewig, der Frieden, die Stille, als das bist, verweilst und innerlich dich nicht hinzu, von weg oder gegen an die drei egoischen Bewegungen bewegst, indem du innerlich still und regungslos bist. Und das ist kein Tun. Das ist das Sein an sich. Wenn wir Liebe tun, ist schon nicht mehr wahr. Das ist vielleicht löblich im sozialen Kontext. Wenn ich mich jetzt bemühe, liebevoll zu sein oder gar mir selber gegenüber, habe ich vielleicht von einem Coach gelernt. Aber es ist halt noch mühevoll. Da ist Effort, Anstrengung, Tun drin. Du bist alles Seiende Sein, Liebe selbst. Sei das, was du bist, und dann bist du natürlich liebevoll zu dem Körper, machst nichts mit dem nächsten Gedanken, vor allem nicht dich verengen und glauben, du seist der Inhalt des nächsten Gedankens. Und du machst auch nichts mit einem Gefühl. Nichts mit einem Gefühl machen heißt einfach weder wegdrücken, verdrängen oder ablenken, noch ausagieren. Das ist inneres Nichtstun. Das ist inneres Stillsein. Das ist innerliches Regungslossein. Das ist Liebe. Und mir kommt gerade wieder eine meiner Lieblingsmetaphern in den Sinn. Nehmen wir die Sonne als Metapher und Repräsentation für die Liebe. Tut die Sonne mit viel Anstrengung strahlen und scheinen? Nein. Sie bringt ihr So-Sein völlig mühelos zum Ausdruck. Scheint sie nur manchmal? Nein. Sie scheint immer. Vielleicht siehst du es gerade nicht, weil zwischen dir und der Sonne Wolken sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht scheint. Vielleicht siehst du sie gerade nicht, weil es Nacht ist. Aber kommt und geht die Sonne? Wirklich direkte Frage, nicht nur rhetorisch. Ist es wahr, dass die Sonne kommt und geht? Nein. Im Kommen und im Gehen nur eine Erscheinung. Sie hat sich nie bewegt. Du drehst dich mit der Erde von der Sonne weg. Scheint die Sonne nur auf die Kita-Mitarbeiterin, die pro Woche 20 Überstunden macht und noch alleinerziehend zu Hause das Beste für Kind tut? Oder den Pfarrer? Oder den Polizisten, der uns schützt? Oder das Neugeborene? Oder den Bauern, den Landwirt, aber nicht auf den Mörder, nicht auf den Dieb, nicht auf den Ehebrecher, nicht auf den spirituell Suchenden. Nein, bedingungslos. Die Sonne tut nichts, Sie bringt ihr Sonne sein mühelos zum Ausdruck. Kommt und geht nicht. Im Kommen und im Gehen nur eine Erscheinung. Und doch immer da vollkommen unbewegt. Und sie braucht auch keinen energetischen Ausgleich. Die sagt nicht, okay, wenn ich 20 Minuten auf dich scheine, dann möchte ich aber auch, dass du 30er Sonnencreme drauf machst und eine gesunde Bräune bekommst, aber mehr nicht. Oder wenn ich schon für dich scheine, dann baue bitte Biogemüse an. Das möchte ich als energetischen Ausgleich. Die Liebe ist nie gekommen und wird auch nie gehen. Alles, was kommt und geht, wird im Erscheinen, aus der Liebe heraus, von der Liebe beschienen, mühelos, ohne Urteil. Und die Liebe schließt alles ein, strahlt, erstrahlt, über und auf jeden und alles, dauerhaft. Und ja, wir können uns vermeintlich von ihr abwenden. Natürlich in Wahrheit nicht, aber es wird so erfahren. Du kannst dich von der Liebe abwenden. Dann hat sich aber die Liebe nicht bewegt, von dir abgewandt. Du hast dich vermeintlich abgewandt von mir. Der Liebe, die ist. Kommt mir gerade in den Sinn. Kleine Kinder, ihr habt leider noch keins, aber ihr habt es vielleicht schon mal gehört oder kennt es aus eigenem Erleben. Die halten sich dann in einem gewissen Alter die Augen zu und dann denken sie, sie werden auch nicht gesehen. Und so ähnlich ist es mit dir. Du hältst dir deine emotionalen Augen zu und denkst jetzt, die Liebe scheine nicht. Doch. Du kannst dich von der Liebe nicht abwenden, weil du die Liebe bist. Aber es erscheint so, als könntest du es. Lass es. Lass es. Lass alles vollkommen zum Stillstand kommen. Halte inne. Keine Zukunft, keine Vergangenheit, nicht mal hier und jetzt. Ist schon eins hinzu, wenn wir es schon wieder hier und jetzt benennen. Mache einfach diese Erfahrung jetzt. Und schließe dabei nichts aus. Mache mit nichts etwas. Und das ist Liebe. Vielleicht ist es noch nicht im direkten Erleben, wenn es noch jungfräulich, frisch, neu, ungekannt ist. Noch nicht die Liebe, die sich ergießt aus dir heraus durch den Körper und für den Menschen fast nicht auszuhalten, so überschwappend. Aber es ist doch schon die Qualität der Liebe. Und wenn du dann ruhst, verweilst, mit dem, in das, als das, Liebe, Seligkeit, Stille, Frieden, dann stell sie nicht mal mehr die Frage, dann bist du die Antwort. Oh, schöne Frage. Danke für die Inspiration. Ja. Ich habe ja eingangs gesagt, es ist so leicht, unglücklich zu sein. Alles, was wir tun, ist der direkte oder indirekte Weg dahin. Und gleichzeitig ist es das Einfachste der Welt, weil es ist bereits, bevor du was tust. Ja. Und wenn du also nichts innerlich tust, gegen oder mit irgendeiner phänomenalen Erscheinung, dann erlebst du es. Und jetzt mag der Einwand kommen, was in Wahrheit nur ein Gedanke ist, dem du Glauben schenkst, aber nehmen wir es mal, existieren wir es durch, da ist jetzt starker Schmerz. Mal als Beispiel. Das ist Körper, der natürlich auch im Gewahrsein auftaucht. Und wenn der Körper gerade schmerzt, dann ist der Schmerz. Und allein der Organismus möchte natürlich den Schmerz überwinden, heilen, loswerden. Völlig in Ordnung. Ist ja auch nur gesund. Ja, jedes Tier möchte das. Und letzten Endes sind wir auch nichts anderes als Menschen, das Tier. Aber die Frage ist jetzt, ist dein körperlicher Schmerz das Problem? Oder ist es nicht die gedankliche Bewertung, die ihrerseits wieder Gefühle auslöst, die du nicht möchtest? Aber wenn zum Beispiel Schmerz nur noch Schmerz ist, dann ist das persönliche Leiden weg. Ich spreche aus Erfahrung. In dem Fall ist Erfahrung nicht gemeint als direktes Erleben, sondern als langjährige Erfahrung. Und gerade ist halt hier kein wirklicher Schmerz. Du kannst mit allem sein, wenn du es erlaubst. Das ist dann Hingabe. Und jetzt kommt's. Es ist nicht Akzeptanz und nicht, naja, muss. Das ist eher Resignation. Oder passiv-aggressiv dem Leben dir selber gegenüber. Es ist ein wirkliches Ja dazu. Und es zählt dort, wo es bisher schwer war. Aber das, was du abgelehnt hast, mag der direkte Zugang zum Himmelreich auf Erden sein. Wende dich also dem zu, wovon du dich bisher abgewandt hast. Ja. Gibt es sonst noch Wünsche oder Fragen? Es ist so schön, euch anzuschauen. Und lass einfach einmal alles, was sich bewegt, sich so bewegen, wie es will, nicht wie du willst. Und dann machst du immer mehr die Erfahrung, du bist das Unbewegte, in dem sich alles bewegt. Und als das Unbewegte, das reine Gewahrsein, bist du vollkommen unberührt von den Bewegungen. Die werden voll erfahren, ohne Filter mehr. Und doch ist das Sein du vollkommen unberührt, weil nichts dich erreicht. Und gleichzeitig wird es vollkommen erfahren. Das ist die Wahrheit, das ist die Freiheit, die Liebe. Und wie ich es ja auch nenne, das einfache Leben. Nicht mehr das umständliche Leben, wo wir viel tun müssen, um alle Umstände, die wir nicht mögen, nach unserem Willen zu verbiegen. Es ist anstrengend, es ist nicht von Dauer, das ist Leiden, Sisyphus. Sondern das Leben, was sich selbst erfährt, einfach. Also einsfach, Einheit. Lass einfach mal alles genau so sein, wie es ohnehin ist. Und Eli, mein Lehrer, sagt auch gerne mal, jetzt muss ich gerade überlegen, wie es auf Deutsch, ich habe es noch nie auf Deutsch gesagt oder gehört, aber kein Problem. Tu einfach mal so, als ob alles vollkommen wäre. Weil es ist es ohnehin. Und es mag ganz einfach funktionieren, weil die ganze Zeit tust du schon so, als ob es nicht vollkommen wäre. Und es ist schon vollkommen. Also du tust so, wie es nicht wäre und glaubst es. Dann ist es ja noch wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn du so tust, als wäre es vollkommen, weil das ist es ja schon ohnehin. Also wenn du schon Glaubenssätze hast, dann nimm dir doch lieber einen mal vor, der die Wahrheit repräsentiert. Oder mit Ramanas Worten. Ich mach's frei. Das, was geschehen wird, wird geschehen. Was immer du auch unternimmst, auf das es nicht geschehen soll. Was nicht geschehen wird, wird auch nicht geschehen. Egal wie sehr du dich auch anstrengst, dass es doch geschieht. Deshalb ist die einzig intelligente Wahl, still zu sein. Nur das Ego will Macht, Kontrolle, nur um seine Ohnmacht, Verzweiflung und Hilflosigkeit darüber zu entfliehen. Aber wenn du einmal diesem Grauen vermeintlich in die Augen schauen tust, kann der Kampf für immer zu Ende sein. Und es bleibt unangenehm, was als unangenehm empfunden wird. Und es bleibt angenehm, was als angenehm empfunden wird. Und was kommt und geht. Aber das, was du bist, das eine unteilbare und trennbare, die Ewigkeit selbst, die Erfahrung wird als Seligkeit und oder Frieden und oder Freiheit und oder Erfüllung. Das ist unbewegt, ewig, leer, alles seiend, alles gebärend, alles enthaltend. Und weil es voll ist, ist es natürlich erfüllt. Und es wird eben erfahren, unter anderem als die Seligkeit selbst. So sei still, ist gleich inneres Regungslossein, nichts mit dem nächsten Gedanken machen, nicht mit einem Gefühl umgehen, einfach im Grunde. Ja, sehr gerne, Svante.
Nach Asimha möchte wissen, wer ist der Handelnde oder Nichthandelnde? Zu wem sprichst du?
Wir können jetzt auf jeder Ebene deine Antwort drauf geben. Der Handelnde oder Nichthandelnde, der Sprecher und der Hörer sind alles nur Ausdrucksformen des einen selben. Als Metapher der Ozean. Solange sich die Welle als vom Ozean getrennt wähnt, als eigenes Leben und Erleben, ist es eben ein anderes vermeintliches Leben und Erleben mit allem, was da vermeintlich dann dazu nötig ist und was es bedingt. Aber es macht keinen Unterschied, dass die Welle auch Ozean ist, nur für die sich als einzeln wahrnehmende Welle. Aber für die Wahrheit, für den Ozean, macht es keinen Unterschied. Beides ist, je nachdem, von wo wir aus draufschauen, existent. Aber vom letzten, oder machen wir mal eine andere Metapher noch. Kennst du, der du gerade die Frage stellst, diese Matroschka-Puppen, wo einzelne Puppen jeweils in der anderen drin sind? Sei so lieb und antworte kurz, weil primär ist die Antwort ja für dich. Und Svante, sei du so lieb, mir die Antwort zu kommunizieren. Gut, ich interpretiere jetzt dein Nicken als er hat mit Ja geantwortet. Dankeschön. Also die Matroschka-Puppen, einzelne Puppen, die ineinander sind. Und die äußere, also quasi auch die größte, enthält alle anderen. Und absolut ist es eine Puppe, die alle anderen enthält. Ist natürlich nur eine Metapher, kann die Wahrheit nicht abbilden, aber als Analogie-Metapher. Wenn ich jetzt vom Bewusstsein, vom Erleben der kleinsten Puppe aus erlebe und vermeintlich bin, dann kann ich noch die nächstgrößere wahrnehmen direkt, aber alles andere ist ein Konzept. Existiert zwar absolut, aber nicht in der Erfahrung der kleinsten. Da ist es nur ein Glaube oder eine Vorstellung. Wenn es sich vermeintlich entwickelt und weitet und dann erfahren aus der Perspektive der Großen passiert, ist natürlich alles andere drin enthalten, vereint. Und ja, insofern existieren die Einzelnen auch, aber im einen Großen seiend und zusammen machen sie das aus. Und für die Wahrheit macht es überhaupt keinen Unterschied, ob hier gerade gesprochen wird oder in der Nase gebohrt. Und in den Mund nehmen ist eklig und ist halt nur eine Reaktion. Und da kannst du jetzt Gedanken drüber spinnen und sagen, der spinnt, aber das spinnt sich nur in deiner Gedankenwelt und jetzt hast du eine Meinung von mir und jetzt kannst du ausschalten. Oder du lachst. Für die Wahrheit ist all das vollkommen irrelevant. Nur für einen jemand macht es einen Unterschied. Und deshalb seien wir still, folgen wir den Worten von Ramana, ist natürlich jetzt alles Quatsch, was ich sage, die höchste Form der Realisierung erlangt hat. Natürlich gibt es kein Höchste und natürlich gibt es kein jemand, der es erlangt, aber ihr wisst, was gemeint ist. Wer, wenn nicht er, sollte uns weisen? Und wenn wir dann etwas tun, dann lass es Ausdruck der Freude sein und oder der Liebe und oder des Friedens. Und hier war die Freude oder ist immer noch über die Einladung von der Svante, dass wir hier so in diesem Rahmen zusammenkommen. Und es macht einfach Freude. Und deshalb machen wir das. Aber im Sinne von wichtig oder wie soll ich sagen, oh, das hat mir noch gefehlt, ist dann halt nur vermeintlich so für einen jemand. Aber wenn du auch nur eine Weisung hier, die natürlich nur eine Weisung sein kann auf das Absolute, nimmst, dann gibt es da keinen Unterschied zwischen Sprechendem und Hörendem. Wahrhaftig. Heißt ja auch, dass Buddha oft als lächelnd dargestellt wird, weil er erkannt hat, dass die Welt in ihm ist. Und da ist einfach kein Problem mehr. Wie würde es sich erlebbar machen? Wie würde es sich anfühlen, wenn du ab jetzt, wir haben ja hier den ersten Neujahrsvorsatz, darf man auch noch im neuen Jahr kurzfristig fassen. Wir haben ja noch 364,2 Tage. Wie wäre es denn, wenn du ab jetzt alles liebevoll betrachtest? Gerade auch das Lieblose, gerade auch das Scharfkantige, auch im übertragenen Sinne, gerade auch das Hässliche. Diesen dicken, verschwitzten, übelriechenden Supermarktkassierer, der die ältere Dame vor dir so anraunzt. Wie sieht wohl jemand aus, der Liebe braucht? Wie verhält sich wohl jemand, der Liebe braucht? Nur was ohne Urteil ist, ist liebevoll. Wenn du gerade urteilst, dann bist du wohl nicht voll Liebe, sondern eher voll in der Bewertung. Und wenn das passiert, wir haben ja gestern das 60-Sekunden-Experiment gemacht, dass da Gedanken auftauchen, egal ob du willst oder nicht. Wenn das passiert, dann sei jetzt liebevoll und wohlwollend dir selbst zugewandt. Verurteile dich jetzt nicht dafür, dass da ein Gedanke war, den du eh nicht denken wolltest, über einen anderen. Und wenn diese Qualität des liebevollen Bestrahlens, in Anführungszeichen, des liebevollen So-Sein-Lassens mehr und mehr da ist, dann erlebe, was da passieren mag. Es gibt kein Problem. Außer du schenkst dem nächsten egozentrischen oder urteilenden Gedanken dich die Absolutheit, die Unendlichkeit und verkürzt dich, konzentrierst dich, ziehst dich zusammen auf den Inhalt dieses einen kleinen armen Gedankens und glaubst, das jetzt zu sein. Für die Wahrheit ist auch das überhaupt gar kein Problem. Nur von jemand. Und der kann jetzt vollkommen innehalten, den nächsten Gedanken nicht zu Ende denken. Ah. Ja, aber. Ah. Und einfach zurückfallen in die Unendlichkeit. Aber. Endlich. Und jetzt erlebe mal, es ist gerade kein Datum, es ist gerade keine Uhrzeit, es ist gerade still und es ist friedlich. Und jetzt verweile, ruhe darin, wohlig, mühelos. Das ist der Urzustand, das Wesentliche eine, die Wahrheit selbst, du immer hier, wie die Sonne. Wende dich nicht mehr ab. Bleib. Im Englischen Realization. Realisierung, Verwirklichung. Bisschen komisch. Realisiere die Realität. Erlebe sie, dann bist du sie. Keine zwei mehr. Alles, was es dafür braucht, ist einmal vollkommen zum Stillstand kommen. Genau. Und jetzt sei still. Brauchst dich nicht mehr zu regen. Und alles geschieht. Wie der gute Hirte, der jedes Schäfchen liebt. Alles eins. Wenn du hier bist, bleib. Gehen ist einfach konditioniert. Aber bleiben ist noch einfacher. Ja, für den Anfang braucht es da ein bisschen den Wunsch danach, selig zu sein, frei zu sein, aufzuwachen. Und ja, es braucht ein bisschen Mut und Bereitschaft, dem Leben nichts mehr entgegenzustellen. Aber es geht. Und dann brauchst du noch Wachsamkeit. Und die Wachsamkeit bedeutet, dass wenn die innere Regung sich formt, dass wir sie nicht bis zu Ende denken, spielen lassen. Und Papaji, Lehrer von Eli, wurde gefragt, bist du noch wachsam? Und Papaji entgegnete, bis zu meinem letzten Atemzug. Du bist, was du suchst. So lange, wie du dem nächsten Gedanken oder bis du dem nächsten Gedanken volle Aufmerksamkeit schenkst, seinem Inhalt glaubst, dann bist du wieder identifiziert und dann kannst du sofort innehalten, still sein und dann immer leichter, ganz natürlich, selbstverständlich, mühelos hier sein, hier verweilen. Und wirst immer freier, immer unabhängiger von Umständen. Es ist immer weniger nötig, dem Drängen zu folgen, etwas zu verändern, kontrollieren, zu müssen wollen. Und entspannst dich immer mehr hinein in das hier jetzt. Und wenn die Entspannung zum vollkommenen Stillstand eines jemand führt, dann ist der Einheit nie nicht anders gewesen, aber jetzt wird es auch so erfahren. Und das ist die eine Einladung des Lebens an sich selbst in deiner Form.
Tim, ich lese noch was vor aus dem Chat.
Gerne.
Die Anna-Sophie schreibt, richtig schön, dir zu lauschen. Ich find's toll, wie du die Ebenen vereinst. Und die Ulrike fragt, wird durch Demut das Ego kleiner?
Schauen wir uns erstmal an, worüber wir uns hier unterhalten. Was ist Demut? Und was ist Ego? Ego ist der nächste Gedanke. Sofern er irgendwie egoisch, also ich-bezogen ist und vermeintlich Bedeutung hätte für einen jemand, oder für jemand, mit dem ein jemand in Beziehung steht, wer ich also bin und was ich zu tun hätte. Das ist mein Erleben dessen, was wir dann Ego nennen. Und alles andere ist eine Vorstellung, ist also auch nur ein Gedanke. Aber das Ego hat natürlich überhaupt keine Existenz aus sich heraus. Wir können es auch. Und es ist einfach mal der nächste Gedanke. Wenn er egoisch ist, wie gesagt, was ich gerade ausgeführt habe. Was ist Demut? Demut könnte sich zum Beispiel ausdrücken durch dein Wille geschieht. Ich trete meinem Lehrer gegenüber demütig. Oder ich trete ihm demütig gegenüber, indem ich meine Meinung, so es eine gäbe, vor dem Raum abgebe. Wie so ein Mantel. Warum? Ja, wenn ich meinem Lehrer gegenüber trete, dann, weil er mein Lehrer ist und nicht irgendwie von dem ein bisschen was will, dann sage ich nicht, dass ich Recht habe, sondern ich bin vollkommen offen, habe keine Meinung. Nicht für, nicht gegen. Sage weder Ja noch Nein. Reine Offenheit. Das ist für mich Demut. Und in Demut kann natürlich ein Gedanke auftauchen. Und der kann egoisch sein. Und da wären wir beim Ego. Und nach dieser Logik können die quasi parallel bestehen. Kann man natürlich auch sagen, ja, wenn ich dem Gedanken nicht folge, dann lebe ich ja das Ego nicht aus, also ist es nicht existent. Ja, das ist mir gerade zu theoretisch. Diejenige, die Frage gestellt hat, kann gern darauf eingehen, ob sie quasi zufrieden ist, die Antwort in Gänze bekommen hat oder ob es da eine differenziertere Frage noch gibt oder vertieft oder ob ich vielleicht die Frage auch nicht richtig verstanden habe, ihrer Meinung nach, können wir gerne weiter vertiefen. Und beobachte mal, während Stillsein nicht nur im Innen, sondern gerade auch mal im Außen ist, wenn hier nicht gesprochen wird, wird es da in dir gleich laut und regt sich da was oder gibt es die Möglichkeit, auch innerlich still zu sein und zu bleiben, während hier gerade im Außen still ist? Kein Gedanke ist problematisch. Kein Gedanke ist falsch. Ist halt nur unglücklich und wird dann als leidvoll erlebt, wenn wir uns ihm ganz zuwenden, ihm Glauben schenken, also uns ihm sich hingeben und dann meinen es sei wahr. Ich wurde auch mal von einem meiner Retreat-Teilnehmer gefragt, ja, dann hast du dauerhaft No Mind, oder? Nö. Hier sind in Summe deutlich weniger Gedanken als früher. So zumindest das Erleben. Einfach deshalb, weil wenn wir das, was gerade emotional in Erscheinung tritt, was wir als unangenehm betiteln, nicht mehr anders haben wollen, dann drückt eben auch weniger Energie ins Mentale und dann scheint so, dass da weniger Gedanken sind, rein quantitativ. Aber auch von ihrer Intensität und dem Drängen immer weniger. Du brauchst also nicht die Abwesenheit oder Freiheit von Gedanken. Auch da gilt's, wie die Gefühle. Du musst an deinen Gedanken nichts tun, auch an deinen Gefühlen nicht. Höchstens an deiner Beziehung jeweils zu den Gedanken oder zu den Gefühlen. Erlaube dich, Erlaube dich und dein So-Sein hier jetzt genauso, wie es ist. Wenn du voll Freude bist, sei voll Freude. Wenn du voll Unruhe bist, sei voll Unruhe. Und wenn du gerade gähnen musst oder dir jetzt die Hände vors Gesicht hältst, dann erlaube das.
Da gibt es eine Antwort von Ulrike auf deine Frage. Vielen Dank für die Antwort. Für mich wurde es dadurch klar und ich kann die Wahrheit spüren.
Ja, und die, die sagt, ich kann die Wahrheit spüren, die kriegt die ganz, ganz, ganz klare, direkte Einladung. Die gibt sich bitte noch hin. Wir meinen ja oft, die Wahrheit sei ein Objekt im Verstand. Aber genau umgekehrt, alles ist nur in der Wahrheit. Und das ist natürlich keinerlei Kritik, liebe Ulrike. Nur ein Hinweis. Als gäbe es da zwei. Und letzten Endes ist der Verweis, es ist natürlich herrlich, wenn ein jemand, jetzt nehme ich mal einen Namen, der hoffentlich nicht hier ist, ein Andreas, ich glaube keiner hier, nein, aber wir sind alle Andreas. Auch du, Svantin, auch ich. Ja. Also, wir sind genauso Andreas, wie wir es nicht sind. Nämlich eher alles Quatsch, aber innerhalb des Quatsches und der Geschichte. Solange ein Andreas tiefen Frieden erfährt, ist es für einen Andreas natürlich herrlich. Aber er ist wohl noch persönlich und damit nicht ewig. Weil es ja noch eine Erfahrung ist, die ein Andreas macht. Aber wenn der Andreas nicht mehr den Frieden erfährt, sondern es der Frieden ist, der den Andreas erfährt, wie mit dem Wunsch, der Suche nach der Erleuchtung, dem Aufwachen, wie du es nennen magst, dem direkten Erleben der Wahrheit, deiner wahren Natur. Das wünscht sich ein jemand. Und das Lustige ist, das kriegt niemand. In dem Moment, wo es passiert, bekommt es keiner. Und bis dahin, wenn die Qualität von Seligkeit, von Stille, von Frieden, du hast es gerade, liebe Ulrike, zum Ausdruck gebracht, du fühlst jetzt die Wahrheit, dann bleibe auf dieses, was im Moment noch als Objekt erscheint, also vermeintliche Form und nicht, absolut und eins und alles, bleibe darauf ausgerichtet. Weil es hat schon, wenn auch noch relativ, die Qualität. Bleib darauf ausgerichtet. Und dann mariniere darin. Mariniere darin, bis sich gar kein jemand mehr dessen gewahr ist, bis da einfach nur noch das Direkte ist. Bis sich der Beobachter oder die Beobachterin, die Wahrnehmende, als ein jemand auflöst. Und es kann wirklich gut geschehen. Weil es ist ohnehin das, was ist. Ist alles da. Lass alles da sein. Und dann ist auch der jemand in der Wahrheit enthalten. Und dann machst du die direkte Erfahrung. Es hat sich absolut gar nichts verändert. Und alles ist vollkommen anders. Da ist immer noch dieser Teil, den wir zum Beispiel Welle nennen können, aber absolut kein Unterschied von Ozean.
Tim, es gibt noch einen Kommentar im Chat von Seven Wishes for You. Ich habe schon noch Ängste, insbesondere in die Zukunft gerichtete, und denke auch, dass ich Einfluss nehmen kann auf das, was mir zugetan werden könnte oder dass Erleuchtung eine Ausflucht sein könnte.
Normal, menschlich. Wenn du einen Wunsch hast, one wish for me, nicht nur seven for you, oder eine Frage, drück sie gerne auch direkt aus. Ich verstehe deine Aussage gut und habe es ja schon kommentiert, es ist normal, es ist menschlich. So erscheint das. Also du bist ganz herzlich eingeladen. Solltest du noch einen Wunsch haben oder eine Frage, sie gerne zu stellen oder den Wunsch zu äußern. Und während ich gerade spreche, merke ich, wie relativ doch Datum ist. Es knallt nämlich wie verrückt gerade da draußen. Ich dachte, es war gestern. Na schau. Aber gestern ist heute. Die knallen da draußen. Gibt absolut nichts zu tun. Ich meine, ich werde nachher, also ziemlich bald, wann immer wir auch hier enden, aufstehen von dem Stuhl her in die Küche, also das ist der Plan, ich habe keine Ahnung, aber in die Küche gehen, mir die Bürgermaultaschen aus dem Kühlschrank holen, sie in Streifen schneiden und sie anbraten. Und dann werde ich mir einen Ackersalat, Hochdeutsch Feldsalat, zumachen. Und das sind alles Aktivitäten, aber das meine ich nicht, um friedlich zu sein und glücklich zu sein, sondern es ist einfach alles, was der Kühlschrank gerade hergibt und ich habe Hunger. Aber wenn es dir um die Realisierung, die Verwirklichung, die Wahrheit geht, dann ist jedes Tun eher nicht so geschickt. Und vor allem, wenn das Tun ein Umzu enthält, um das zu werden, was du bereits bist, um das zu bekommen, was du bereits hast. Deshalb ist das Ende der Suche das Ankommen bei dir selbst. Das ist hier die Einladung. Apropos, falls jemand Lust hat, 20. 21. Januar gibt es was ganz Tolles in München auf meiner Homepage. Einfach du sein. Einmal absolut Ja sagen zur vermeintlichen Mangelhaftigkeit des Hier und Jetzt. Nichts mehr dagegen, nichts mehr damit, nichts mehr dafür tun. Ist alles, wie es jetzt gerade ist, so nehmen, wie es ist, weil das ist alles.
Tim, Seven Wishes for You hat noch eine Frage gestellt.
Ja.
Ist es als Erleuchteter weniger schlimm, Schmerzen zu ertragen? Wie war und ist es für dich?
Es gibt keinen Erleuchteten. Sonst wäre ja die Wahrheit wieder ein Objekt und die kann ein jemand haben, dann ist es aber nicht wahr. Ich spreche gerne aus dem direkten Erleben. Wenn mir was wehtut, ist es ziemlich aua. Und wenn es sehr weh tut, ist es sehr aua. Und das Eindrückliche ist, dadurch, dass irgendwie die Erfahrung direkt ist, ohne Filter, ist es halt genau so, wie es ist, und Schmerz erscheint sogar ein bisschen irgendwie mehr, ärger. Und gleichzeitig ist da aber nicht mein Schmerz. Und das ist das Paradox. Ich bemühe mich, sehr präzise Worte für die Erfahrung zu finden. Auch wenn es vielleicht sogar intensiver ist. Und es wird ja direkt erfahren, und Schmerz ist nicht angenehm. Ich hatte nicht nur Rücken, sondern ich hatte einen Bandscheibenvorfall mit Abriss. Nicht nur, aber mal als Beispiel. Das war der längste und intensivste Schmerz. Und mein Arzt hat sich dafür entschieden, dass wir es konservativ behandeln, also ohne OP. Im Nachhinein bin ich froh. Es waren aber fast 2 Jahre lang krasser Schmerz. Also Abriss heißt, dass die Bandscheibe, die ja so als Scheibe wirklich da ein bisschen rausrutscht, dass die teilweise abreißt, also nicht wieder zurück kann in das Rückgrat. Und das, was abgebrochen ist, bleibt im Nervenkanal. Also es ist die permanente Krassreizung der Nerven, und es kommt nicht mehr zurück, also wird das Schmerzen weniger, weil das ja da drin steckt. Furchtbar. Also wirklich unheimlich intensiv. Und gleichzeitig, wenn es aufhört, dass du das Leben persönlich nimmst, dann ist der Schmerz noch der Schmerz, und er mag sogar gleißender und intensiver sein. Aber das Drängen, das Drama, das Leiden, das persönliche Opfersein auch mit, ist dann weniger beziehungsweise weg. Also die Erfahrung ist mindestens so intensiv, aber weil es nicht persönlich genommen wird. Ist es immer noch extrem aua, aber es muss jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt sofort anders sein. Und trotzdem wird sich natürlich um den Körper gekümmert. So. Aber das Leben schließt zu jedem Zeitpunkt alles ein, was erscheint, und nichts aus. Und mir erschien es tatsächlich auch, vor allem während meiner chronischen Fatigue, wo auch noch ganz andere körperliche Leiden dabei waren, erschien es immer als wirklich erträglich, selbst das, was wir als unerträglich bezeichnen, wenn da kein Kampf damit passiert. Dann taucht auch das im Frieden, in der Stille auf. Und weil die Identifikation mit dem, was kommt und geht, weg ist und eben von da aus erlebt wird und das nicht du bist, ändert es halt alles. Wie gesagt, nicht die direkte Erfahrung des Schmerzes. Der mag sogar, wenn er sich verändert, intensiver sein. Ich merke gerade, es fehlen die Worte. Aber vielleicht war es ja schon im Ansatz eindrücklich. Ich möchte noch was ergänzen, auch wenn es nicht Teil der Frage war. Angenommen, da ist körperlicher starker Schmerz. Wenn der Schmerz nur noch Schmerz ist, ist Schmerz einfach nur noch Schmerz. Wenn jetzt aber eine Bewertung dazu kommt, vielleicht noch dazu eine autobiografische, oh Gott, nicht wieder das, das hatte ich ja damals, und wenn das auch wieder das ist, dann muss ich wieder ins Krankenhaus. Und wenn das unbewusst passiert, sind wir damit identifiziert, das löst jetzt wieder Gefühle aus, vielleicht Angst, vielleicht Verzweiflung. Und wenn wir das auch nicht fühlen wollen, dann haben wir jetzt ein massives Problem. Und unser Organismus aus unter anderem Körperempfindungen, aus unter anderem Gedanken und Gefühlen, rückversichert sich, rebestätigt sich die ganze Zeit. Oh, ich habe jetzt diese Angst, also muss das ja wirklich begründet sein. Oh, jetzt tut's noch mehr weh. Und das ist Leiden. Und ich sage ja regelmäßig, wenn es um das Durchfühlen geht, um das Befrieden des Hier und Jetzt, befreie das Gefühl von seiner Geschichte. Und so möchte ich jetzt ergänzen, befreie auch ein körperliches Symptom von deiner Geschichte. Und dann wird auch das vermeintlich Unerträgliche auf einmal erträglich. Es ist da, aber es ist nicht du. So. Komm, eine letzte Metapher kommt mir gerade noch. Ich möchte sie sagen, auch wenn natürlich 18:05 hier auf der Uhr erscheint. Aber stell dir vor, du bist eben nicht der Film, der auf dem Bildschirm abläuft. Du bist der Bildschirm. Das, was sich bewegt, der Film, kommt und geht. Der Bildschirm ist schon, bevor der Film losgeht. Der Bildschirm ist dasselbe, während der Film auf ihm abläuft. Und der Bildschirm ist auch dasselbe, unbewegt, während der Film schon wieder zu Ende ist. Und wenn in diesem Film Bomben explodieren, Handgranaten gezündet werden und der Film vorüber ist, was ist mit dem Bildschirm passiert? Nichts. Und du, der jetzt im Kino sitzt oder vorm Fernsehbildschirm und diesen Action-Movie Ich und mein Leben anschaut, schaust du den Film an oder schaust du den Bildschirm an? Der Film hat keine Existenz aus sich selbst heraus. Ohne den Bildschirm gäbe es ihn nicht. Der Bildschirm, der ist. Und während du den vermeintlichen Film die ganze Zeit schaust, schaust du die ganze Zeit den Bildschirm an. Aber die Bewegungen auf dem Bildschirm sind so faszinierend, dass du dir nicht gewahr bist, dass du die ganze Zeit nur den Bildschirm schaust. Der Bildschirm als Metapher für die Wahrheit, für das, was du wahrlich bist, das reine Gewahrsein. Der Film für das, was du ich und dein oder ich und mein Leben nennst. Es war eine Verwechslung. Erkenne dich selbst. Und das Glück sagt, ach, hier bin ich. Die ganze Zeit. Gewesen. Und immer seiend. Gräme dich nicht. Frohlocke. Aber es gibt keine Hoffnung. Weil sonst wäre es jemand anders und nicht jetzt. Obacht. Sei und bleibe wachsam. Sei und bleibe mir gewogen. Denn ich bin das Glück und die Liebe. Du und ich, keine zwei. Danke, dass ihr euch hierher wendet. Und in Wahrheit ist es natürlich kein nach außen wenden, auch wenn hier Bewegung auf dem Bildschirm ist. Und wenn doch, dann wende dich jetzt dir zu, nach innen.
Vielen Dank, Tim.
Ich danke euch. Danke dir, liebes Sonja. Danke dir, lieber Devasetu. Danke euch allen, dass ihr da seid. Und übrigens, ihr seid nicht nur gewollt, ihr seid genau so gewollt. Ihr müsst förmlich genau so sein.